SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Es gibt ein spezielles Kleidungsstück, das, glaube ich, alle von Ihnen daheim im Schrank haben, wenn nicht sogar mehrere. Ich meine Jeanshosen. Ohne Jeans geht heute fast nichts mehr. Jeans ist Alltags- und Freizeithosen, genauso wie schicke Ausgangshosen. Kurz ein sogenanntes Allround-Teil für gross und klein, für jung und alt. Gut 150 Jahre ist es her, wo die ersten Jeans geschneidert worden sind und seitdem sind sie nicht mehr wegzudenken. Jeanshose hat alles überwunden, soziale, geografische und kulturelle Grenzen. Jeans hat sich weltweit durchgesetzt. Simon Meyer geht dem Jeansfaden nach, um herauszufinden, was der Erfolg, Bedeutung und Beständigkeit von dieser Jeans ausmacht.
Ja, ich erinnere mich natürlich noch sehr genau, wo wir Ende 60er Jahre mal die zwei Jeans geschenkt haben von einer Familie in einem Kleiderpaket.
Ich habe mir mit 19 nach dem Abitur eine einzige Jeans mal gekauft. Die habe ich geliebt, die Hose. Und von 19 bis 20 fand ich das auch ganz klasse. Aber seit langen Jahren ziehe ich keine Jeans mehr an.
Ich kann mich nicht erinnern. Ich war möglicherweise noch recht klein, als ich die erste Jeans hatte. Aber ich trage relativ wenig Jeans. Sonst ist es natürlich, denke ich, so eine Hose, die man draussen trägt, die eben robust ist, die man in der Natur trägt, wenn man geht go laufen zum Beispiel. It's the weekend and I know that you're free.
Meine eigenen Jeans, die ich dann selber haben sogar können kaufen konnte, ist dann zwar lang gegangen, im 18. Geburtstag, das erinnere ich mich genau. Levi's Jeans, die haben natürlich selbstverständlich heute noch wie alle anderen auch noch. Das war für mich schon ein unheimliches Gefühl gewesen. Endlich eine eigene Jeans können haben, also das war natürlich für mich das höchste Glücksgefühl gewesen, damals. Und das ist auch heute noch so.
Für die einen gibt es nichts anderes als Jeans in allen Varianten. Für die anderen ist es bloß eine Freizeit- oder Arbeitshose. Und für wieder andere ist es eine Modesünde aus vergangenen Zeiten oder das Gegenteil. Eine Hose, wo man in jeder Form und Farbe muss haben, je nachdem, was die Mode gerade vorgibt. So oder so, dass die Jeans so lange überlebt, das hätte sich der Levi Strauss wohl nie gedacht, als er vor gut 150 Jahren die erste Ur-Jeans geschneidert hat. Die allerdings sind noch aus braunem Segeltuch gemacht gewesen. Der Stoff hat der Levi Strauss aus Europa, genauer aus der Hafenstadt Genua, bekommen. Genua war hier bekannt gewesen für sein robustes, wetterfestes Segeltuch, aus dem man hier auch Seefahrerhosen genäht hat. Bezeichnet hat man das Segeltuch ganz einfach mit «Stoff aus Genua». Und die Herkunftsbezeichnung sei dann im Amerikanischen irgendwann zu Jeans geworden, weiss der Rudi Karrer. Der Bündner hat eine riesige Sammlung von alten Jeans und kennt sich aus in der Geschichte von dieser Hose.
Wo die Jeans am Anfang ein bisschen Ähnlichkeit hatten zu den früheren Stofftuchhosen von den genuesischen Seefahrern. Und dann hat das in Amerika vom Englischen von Genua, von Jeans. Also Genua war das Stammwort vom Wort Jeans. Aber Jeans, der Begriff, ist eigentlich erst später eingeführt worden. Ursprünglich vom Erfinder Levi Strauss. Ist der Name gar nicht verwendet worden. Er hat immer seine Kleider bis zum Schluss Pantalons genannt.
Warum der ursprünglich deutschsprachige Levi Strauss den Hosen Pantalons gesagt hat, wo ja als Wort aus dem Lateinischen stammt, weiss man nicht. Was man weiss ist, dass der König der Jeans ursprünglich aus dem nordbayerischen Buttenheim stammt. 1847 ist dann die jüdische Familie Strauss auf Amerika ausgewandert und hat sich an der Ostküste niederlassen. Ein paar Jahre später hat der Goldrusch der junge Levi Strauss an die Westküste gezogen, wo er in San Francisco einen Kleiderladen aufgetan und einen Stoffhandel aufgezogen hat. 1853 hat der 24-jährige Stoffhändler dann die erste Ur-Jeans anfertigen, vom Schneider Jacob Davis. Der Levi Strauss war ja nicht Schneider, sondern Händler. Das, so heisst es, ist der Anfang der Geschichte der Jeans. Die Kundschaft von seinen ersten robusten Pantalons aus Segeltuchstoff sind vor allem Goldgräber im Wilden Westen. Und weil sie so strapazierfähig sind, sind die Ur-Jeans immer beliebter geworden und immer mehr haben solche Hosen wollen. Cowboys ebenso wie die Farmer und Holzfäller und später dann Gleisbauer und die Arbeiter auf dem Bau. Das Geschäft hat floriert und ist gut und immer besser gelaufen. Die Nachfrage nach dieser praktischen Hose war so gross, dass die Stoffreserven gleich mal aufgebraucht waren. Neue Stoff musste her. Der Levi Strauss hat sich für einen blauen Denim entschieden, auch das ein Stoff, den man zu Europa gewoben hat. Und zwar zu Nîmes, einem südfranzösischen Städtchen mit langer Webtradition. Von dort hat man einen blauen Baumwollstoff in der sogenannten Körperbindung gewoben worden und darum besonders robust war, auf Amerika importiert. Gehandelt wurde ist der indigoblaue Stoff unter dem Namen Serge de Nîmes. Daraus ist dann verkürzt der Begriff Denim geworden. Eine Stoffbezeichnung, die bis heute mit den Jeans gekoppelt ist. Wenn denn alles so stimmt. Immerhin ist das alles weit über 100 Jahre her. Aber mehr oder weniger entspricht es der Geschichte, sagt der Rudi Karrer, selber ein überzeugter Jeansträger.
Es klingt halt schon fast ein bisschen nach Mythos, aber an für sich denke ich, ist das schon so gegangen, aber es gibt zum Teil Quellen, wo ich auch letztens wieder mal nachgeforscht habe, wo es zum Teil ein bisschen fragestellend. Was ganz sicher bewiesen ist, ist, dass nach den ersten Hosen, die er gemacht hat, wo da sehr grosser Erfolg waren, 1873, dann er noch das patentieren lassen hat von einem anderen Schneider, Jacob Davis, der den Nieten erfunden hat, aber selber das Geld nicht hat, die Idee dann übernommen hat von dem, und das ist dann wirklich verbrieft, also 1873 haben dann wirklich dann die Original-Jeans mit Nieten hergestellt.
Jetzt sind ja die ersten Jeans oder die ersten Jeanshosen, die sind ja gar nicht blau gewesen.
Ja, das ist eben am Anfang, er hat so braune Segeltuchballen übernommen von seinem älteren Bruder in New York und hat dann unter anderem eben mit denen wollen eigentlich gar nicht Hosen herstellen, sondern für Planwagen von so Pferdewagen oder für Zeltstoff, Zeltplachen, hat aber gerade niemand wollen. Und weil die jungen Goldgräber, die natürlich schwere Arbeit gemacht haben, da in, umgraben in den Boden, haben ständig kaputte Hosen gehabt. Und halt das genommen haben, ist das zufällig halt damals der braune Canvas-Blachenstoff gewesen. Und erst, wo dann das ausgegangen ist, die Ballen, 1860 circa, und bei der nächsten Anlieferung von Nîmes, wo dann die Jeansstoff dann importiert hat, die sind dann blau gewesen von den Indigo-Pflanzen, die in Südfrankreich damals benutzt worden ist, zum Stofffärben.
Die dunkelblaue Farbe wird aus den Blättern der Indigo-Pflanze gewonnen und ist einer der ältesten organischen Farbstoffe, der schon 2500 Jahre vor Christus in Ägypten und in China gebraucht worden ist. Ein Farbgemisch, das übrigens damals auch als Zaubermittel und Gift gegolten hat.
Unabhängig von Jeans haben wir Indigo natürlich schon kennt als Färbemittel. Es war ein natürliches Blau-Färbemittel gewesen. Aber wieso man sich wirklich bewusst sich fixiert hat, nur auf das Blaue, das ist eigentlich dann 100 Jahre lang ist man eigentlich nur auf dem Blauen geblieben, bis 1960er Jahre, wo man angefangen hat, dann auch andere Farben zu verwenden für Jeans. Aber das ist wirklich scheinbar so gut angekommen, auch bei den Leuten, man ist dann bei dem Blau geblieben.
Die ursprünglichen Hosen, die haben ja Knöpfe gehabt, sie haben keinen Reissverschluss gehabt. Wann ist denn das gekommen?
Ja, der Reissverschluss ist erst deutlich später gekommen. Das ist also sicher nach 1920. Das hat man ja erfinden, oder? Der sogenannte Zipfly, also der Reissverschluss. Und Knöpfe sind eigentlich, das ist der völlige Standard gewesen. Man hat auch früher Knöpfe verwendet, oben für die sogenannten Suspenders, also die Hosenträger können anzumachen, wo rund um die Hosen oben durch mehrere Knöpfe gewesen sind, weil zum Beispiel Kurzschlaufen hat man am Anfang auch noch müssen erfinden, hat man am Anfang ja noch nicht gehabt.
Und warum haben denn die Hosen Nieten gehabt?
Ja, das Problem war, die Hosen mussten vor allem praktisch sein. Es ist ja als Arbeitskleid dann konstruiert worden. Also am Anfang für die Goldgräber, später für Cowboys, Eisenbahner, Leute, also wirklich für Schwerarbeiter. Und da mussten sie praktisch sein. Man hat dann am Anfang zum Beispiel nur eine Po-Tasche gemacht, und gefunden, ja, wieso nicht zwei. Man hat dann eine zweite ergänzt. Und was dann auch das Problem war bei den ersten Hosen bis 1873, dass überall bei den Rändern der Hosensäcke sind die eingerissen, weil bis nach dem Weltkrieg hat man natürlich nur Naturbaumwollfäden und auch für alle Nähte ist nur kein Kunststoffnäht, sondern Baumwolle, und die sind schnell eingerissen. Und mit der Nietenfixierung haben natürlich alle heiklen, stark beanspruchten Stellen können fixieren. Sie haben dann viel länger gehabt. Und das war dann der grosse Haupterfolg der Jeans.
Für puristische Jeansträger gehören die Nieten unbedingt zu einer Jeans. Nicht als Verzierung, sondern die Nieten definieren eine Jeans. Sie sind sozusagen die Identität dieser Hose. In den ersten Jahrzehnten ist die Hose ausschließlich von Männern getragen worden. Es war eine grobe und auch eher schwere Hose. So eine Segeltuchhose hat je nach Länge und Größe weit über 2 Kilo schwer können sein. Mit der Zeit, vor allem mit dem Denimstoff, ist die Hose dann leichter geworden. Aber sonst ist die Hose, die am 28. Mai 1873 patentiert worden ist, sozusagen der Geburtstag der Jeans, seitdem ist die Hose von diesen beiden Urvätern, Levi Strauss und Jacob Davis, mehr oder weniger gleich geblieben. Mag sein, dass das mit dem Grund ist, warum Jeans bewusst oder unbewusst auch heute noch mit dem Wilden Westen, mit Prärie, mit Freiheit und harten Männern assoziiert wird. Blue Jeans vom Levi Strauss ist gleich mal ein Markenartikel geworden. Nebenbei, schon 1880 hat die Firma 2,4 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Wo der Erfinder dann 1902 gestorben ist, ist der Verkauf dieser Hose zwar gesetzlich immer noch nur auf Kalifornien beschränkt gewesen, aber ganz langsam hat sich der Markt geöffnet. Und vor allem hat man hier schon daran gearbeitet, um die Artikel zu exportieren. Auf Mexiko, Tahiti, Hawaii, ja, und sogar nach Neuseeland. Eigenartigerweise war es die Wirtschaftskrise von 1929, wo der Jeans zum ersten Durchbruch verholfen hat. Und zwar dank der Amerikaner von der Ostküste. Die Oberschicht hat sich nämlich während der Wirtschaftskrise keine Reise mehr auf Europa leisten und ist darum im eigenen Land herumgereist. Die Reiselust hat die vermögenden Ostküstler vor allem an die Westküste gezogen. Es ist dort die Mode aufgekommen, dass man, wie man heute sagt, aktive Ferien auf einer Ranch gemacht hat. Dort haben die Ostküstler-Amerikaner die praktische Hose, die die Farmer und Cowboys getragen haben, für sich entdeckt und als Freizeitkleidung adoptiert. Darauf aufmerksam gemacht worden sind sie durch Inserate, die in der Herald Tribune erschienen sind. Ein Beispiel aus einer Ausgabe vom April 1935. Die Kenner empfehlen Sommerfrischlern, alte Kleider mitzunehmen oder sich im Westen eine Levi's Arbeiterhose zu kaufen. Damit hat Jeans eine andere Funktion bekommen und ist von ihrem Zweck, nämlich eine robuste Hose für die Arbeiter zu sein, entfremdet worden. Man hat die in den Ferien getragen und auf dem Land sozusagen das Wildwestleben gespielt. In dieser Zeit ist Jeans von immer mehr Leuten getragen worden, die von ihrer Herkunft her gar nichts mit den ursprünglichen Jeansträgern zu tun hatten, aber die versucht haben, sich dem Lebensstil dieser Umgebung anzupassen. Mitte der 1930er Jahre dann ist zum ersten Mal in der Modezeitschrift Vogue für Jeans geworben worden. Und man staune, darauf zu sehen sind nicht Männer gewesen, sondern zwei elegante Frauen, die Levi's Jeans bekleidet mit Ferienlächeln auf einer Ranch posieren. Die Bildlegende dazu war, der wahre Schick des Westens wurde von Cowboys erfunden. Wenn Sie diesen Grundsatz vergessen, sind Sie verloren. Die Werbung in dem renommierten Modeheft war ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Jeans. Damit ist sie definitiv auch eine Freizeithose geworden und ein Modeobjekt. Dass man in der Werbung Frauen mit Jeans eingekleidet hat, das ist natürlich ein reines Verkaufsargument gewesen, um eine neue Kundschaft, sprich Frauen, anzusprechen. Aber auch zum Unterstreichen, dass so eine Jeans ein ganz bestimmtes Lebensgefühl vermitteln kann.
Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. We laid rubber on the Georgia asphalt. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night, pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute.
Ein weiterer Schritt in ihrer Entwicklung hat Jeans ein paar Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg gemacht, wo die ersten amerikanischen Studenten auf den Geschmack von dieser Hose gekommen sind. Als Freizeithose ist Jeans mittlerweile in gewissen Kreisen mehr oder weniger langsam akzeptiert gewesen. Aber in Jeans an der Uni aufzutauchen ist verpönt und verboten gewesen. Aber auch das hat sich Mitte der 1930er Jahre ein bisschen gelockert. Wobei, das aber nur für Studenten, die zu einer ganz bestimmten Studentenvereinigung gehört haben, gehalten hat. Die Lockerung von der damaligen Kleiderseite war möglich, weil die Firma Levis sich im Hintergrund dafür eingesetzt hat. Wahrscheinlich nicht, weil sie eine liberale Haltung hat, sondern ganz einfach zum Geschäft ankurbeln. Weil die Firma Levis Strauss ist längst nicht mehr die einzige Jeansmarke auf dem amerikanischen Markt gewesen. Konkurrenz hat nicht geschlafen. Jeansfabrikanten wie Lee und Wrangler, heute ebenfalls Weltmarken, haben auf den Jeansmarkt gedrängt. Aber die damaligen Werbeleute von Levis Strauss haben offensichtlich gespürt, dass wenn man eine gewisse Gruppe von Jugendlichen privilegiert zum Jeans tragen, so eine Hose ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelt und damit zu einem Markenartikel gemacht werden kann. Dadurch hat sich, wenn man so sagen will, der Jeansgürtel geöffnet. Heisst, man hat die Hose nicht mehr nur an der Westküste und auf dem Land, sondern ganz langsam auch in der Stadt anfangen zu tragen. Aber das immer noch ausschliesslich zu Amerika. Auch der Zweite Weltkrieg hat der Jeansproduktion einen Schub gegeben. Die Manufakturen, die Jeans hergestellt haben, sind auf Hochtouren gelaufen. Man hat die robuste Hose gebraucht, hauptsächlich für die Soldaten. Auf dem zivilen Markt allerdings hat es gar keine Jeans gegeben. Nach dem Krieg ist dann Jeans auch zu Europa aufgetaucht. Und zwar mit den GIs, die da stationiert waren. Sie waren Befreier, Helden, sie haben Jeans getragen und damit zu einem symbolträchtigen Kleidungsstück gemacht. Jeans hat eine Bedeutung bekommen. Sie ist ein Symbol geworden von Freiheit und Frieden. Wo dann Mitte der 50er Jahre der Film «Denn sie wissen nicht, was sie tun» rausgekommen ist, wo der James Dean im Jeans-Look der rebellische amerikanische Jugendliche verkörpert, oder der Film «Der Wilde» mit dem Marlon Brando auf seiner Harley Davidson in Kino gekommen ist, sind die beiden jungen Schauspieler zusammen mit dem Elvis Presley die Symbolfiguren für die europäischen Jugendlichen geworden. Und damit ist auch Jeans definitiv auf dem alten Kontinent angekommen. Vor allem bei den Halbstarken war Jeans begehrt. Sie hat zu ihrem Lebensgefühl gepasst. Sie ist gestanden für Rebellion und für den American Dream. Sie ist gestanden für Abenteuer, für Rock'n'Roll und Männlichkeit. Alle, ausser vielleicht die sogenannten ganz Braven, sind mit Jeans rumgelaufen. Zwar war es noch verboten, mit solchen Hosen in die Schule zu gehen oder an der Uni aufzutauchen. Auch in Baren und Restaurants hat man jeansträgende Gäste schräg angeschaut oder in den meisten Fällen schon gar nicht reinlassen. Aber Jeans hat sich bei den Jugendlichen trotzdem durchgesetzt. Für weibliche Teenager war vor allem diese Frau ein Vorbild.
I wanna be loved by you, just you, nobody.
Marilyn Monroe, die hier enge Röhrli-Jeans getragen hat. Sie hat dazu beigetragen, dass bald auch junge Frauen Jeans angelegt haben, auch wenn es am Anfang noch Männer-Jeans gewesen sind. Wo dann aber die ersten Damenmodelle auf den Markt gekommen sind, ist der Jeans-Virus nicht mehr zu stoppen gewesen. Nebst den drei grossen amerikanischen Jeans-Produzenten sind gleich auch zu Europa, vor allem zu Italien und zu Deutschland, weitere Fabrikanten auf den erfolgreichen Jeans-Zug aufgekumpelt. Es war Nachkriegszeit, die Wirtschaft im Aufschwung, man konnte sich Jeans leisten. Teenager von den 50er Jahren sind mit ihren nierten Jeans und einem Petticoat eigentlich die ersten Jugendlichen gewesen, die eine eigene Jugendkultur entwickelt haben. Und Jeans haben zu dieser Kultur gehört, ist eine Identität gewesen. Man hat dazugehört, wenn man sie getragen hat. Dazu hat natürlich auch amerikanische Musik gehört, Boogie Woogie und Rock'n'Roll. Okay, still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop, it's the bop for me. Well, it's the pop, it's a dungaree, dungaree. You dip your hip, free your knee. Squeal on your heel, baby, one, two, three. Well, the blue jean bop, well, blue jean bop, baby, blue jean bop. Blue jean bop, baby, blue jean bop. Baby, won't you bop a jean? Bop, yeah, bop! Der Siegeszug der Jeans ist auch in den 60er Jahren weitergegangen. Und dank der Jeans ist das Hosentragen bei den Frauen immer mehr aufgekommen. Und wo dann die Hippie auftaucht sind und Jeans in ihre Flower Power Mode mit einbezogen haben, ist der blaue Denim noch beliebter geworden. Plötzlich ist der Jeansstoff in allen Varianten verarbeitet worden. Man hat Röcke, Jacken und später auch lange Mäntel daraus gemacht. Kleider aus Jeans, vor allem Hosen, aber auch Jacken, haben verschiedene Jugendgruppen angesprochen und sind, je nach Stil und Kombination, für ein Lebensgefühl und für eine Lebenseinstellung gestanden. Gegen Ende der 60er Jahre und Anfangs der 70er Jahre dann, wo die Jugendlichen gegen den Vietnamkrieg protestiert haben, hat Jeans eine neue Bedeutung bekommen. Sie ist Symbol von Protest, von Verweigerung und ein Zeichen von Abgrenzung gegen die etablierte Gesellschaft gewesen. Der immer ausschließlich Jeans trägende Rudi Karrer fasst die Zeit zusammen.
Es hat dann wirklich sehr schnell eine grosse Entwicklung vorwärts gemacht mit dem Abgrenzungselement gegenüber den Eltern. Rockmusik, die langen Haare und Jeans. Mit diesen drei Grundelementen konnte man sich wahnsinnig abgrenzen. Heute ist natürlich das ganz anders. Heute muss man sich abgrenzen mit verschiedenen Modelabels, Stils und so. Kann man sich immer noch abgrenzen mit Jeans. Aber damals hat es ja noch gelangt, Jeans ja oder nein. Man hätte es nur noch toppen, wenn man dann auch Jeansjacke sogar angehört. Das war dann schon das Nonplusultra. Aber Jeans damals haben wirklich die Funktion übernommen, dass man wie ein eigenes Lebensgefühl in einer anderen Welt gelebt hat. Also man war dann wirklich etwas ganz anderes gewesen. Und das hat gelangt, wenn man die angelegt hat. Und dann ist man einfach zugehörig, hat man gewusst, man gehört jetzt zu einem anderen. Durch die grosse Menge natürlich hat es einen Uniformeffekt gegeben. Also spätestens Ende 80er Jahre hatte praktisch jeder Jeans gehabt. Und entsprechend natürlich ja, hat sich das gesellschaftlich dann das so etabliert, dass dann ein paar Jahre später darauf halt dann natürlich neue Bewegungen entstanden sind, zum Beispiel die Punkszene oder so, und dann halt dann das zum Teil so übertrieben hat, dass man dann zum Beispiel nur noch in zerrissenen Jeans rumgelaufen ist, damit man dann wieder können provozieren konnte oder mit Irokesernitten und so. Man hat dann das einfach versucht zu verstärken, die Abgrenzungselemente, weil es hat dann nicht mehr gelangt, einfach nur Jeans zu haben, weil dann plötzlich dann in den 80er Jahren vielleicht sogar das Grossmütterli im Schrebergärtli auch eine Jeanshose angehört hat. Man hat es dann also so dann verstärkt. Also früher war es so einfach gewesen, bis so Ende 70er Jahre ist die Abgrenzung erfolgt über Generationen. Heute ist alles viel schnelllebiger. Heute ist die Abgrenzung noch fast wichtiger gegenüber anderen Gruppen, die gleichaltrig sind. Und dann hat es halt dann die massive Veränderungen gegeben für den Stil. Man hat sich dann über Stil definiert. Das hat dann plötzlich eine Techno-Szene, hat dann ihre Techno-Jeans gehabt. Dadies haben ihre anderen Jeans gehabt. Dann haben sich Leute identifiziert mit ihren Cargo- oder Baggy-Pants, also mit ihren riesen, grossen Jeans, wo man dann sehr tief getragen hat. Die Hip-Hop-Szene hat dann sich eben etabliert in so einem Bereich. Andere Bereiche haben dann sich etabliert auf eine spezielle, ich sage es dann vielleicht Urban Cowboys. Die haben dann auf die teuren Raw-Denim-Szene sich etabliert. Und vor allem Leute aus dem südlichen oder südöstlichen Europa, Balkanszene, die hat man dann vor allem auf die vorgewaschenen oder künstlich zerfetzten Jeans konzentriert. Jede Szene hat sich dann so aufgebaut. Also eigentlich ist es nichts anderes gewesen wie früher, wo man sich abgrenzt hat, Jeans ja oder nein. Funktioniert das jetzt genau gleich, dass man einfach sich abgrenzt. Da haben wir halt dann die einzelnen Jeansformen, wo man dann unter der gleichen Altersgruppe sich so abgrenzt. Also man kann bei gewissen Marken oder Modellen, man könnte heute ist nicht wissenschaftlich ausgewertet, aber wenn ich gewisse Leute sehe, rumlaufen, dann kann man die soziologisch fast zuordnen und sagen, das ist der urbane Freitagstaschenmensch, der vielleicht eine Carhartt-Jeans hat, oder dann gibt es den G-Star, der vielleicht sehr beliebt ist, jetzt auch in der Secondo-Welt zum Teil, oder zum Teil in der schwulen Szene. Also es gibt gewisse Marken, die sich sehr bewusst gebraucht werden, die Marken, als Abgrenzungs- oder als Zugehörigkeitselement. Da läuft natürlich vieles unbewusst ab, aber die Zugehörigkeit oder die Identitätsstiftung, wo Jeans gebraucht wird, um das Lebensgefühl oder Lebensstil zu transportieren, das ist auch heute noch unvermindert da.
Jeans, wo das Thema von dem Doppelpunkt ist, ist in diesen rund 150 Jahren, seit es sie gibt, gut gealtert. Sie hat die verschiedenen Modeströmungen überstanden und ist mittlerweile selber ein Modeobjekt. Das zeigen die verschiedenen Schnitte und alle die neuen Marken, die es auf dem Markt mittlerweile gibt. Und dass man Jeans längst nicht mehr nur einem Stil, einem Lebensgefühl zuordnen kann. Man kann sie mit allem kombinieren, sie wird in allen möglichen Varianten getragen, von Leuten, die nichts miteinander zu tun haben. Aber ob sie die Jeans jetzt gestylt oder verlaust oder praktisch tragen, durch die Tatsache, dass sie Jeans tragen, haben sie etwas Gemeinsames. Der Rockertyp mit dem dynamischen Banker, der Nerd mit dem Sonntags-Jeans-Träger oder die Designer-Jeans-Trägerin mit appliziertem Swarovski-Steinchen drauf, mit den Wanderer in den Bergen. Der gemeinsame Nenner ist die Jeans, die sie tragen. Monika Kritzmüller ist Lebensstilforscherin und untersucht die verschiedenen Alltagskulturen. Dozentin an der Hochschule St. Gallen hat sich auch mit dem Phänomen der Jeans beschäftigt. Dass man Jeans heute für fast jeden Anlass trägt, ist für sie aus soziologischer Sicht ein interessantes Phänomen.
Das macht die Jeans so interessant in der heutigen Zeit, die ja eine sehr individualisierte Zeit auch darstellt. Individualisierung wird hochgehalten, jeder möchte individuell sein, besonders sein, aus der Masse herausstechen. Und lammfromm wird dann die Jeans getragen, quer durch alle Bevölkerungsgruppen, was ja man lesen kann als wie so ein bisschen eine Kapitulation auch von dieser Anforderung, ständig individuell zu sein. Man gleicht sich an, man passt sich an in dieser Uniform und gibt ein Stück weit diese zuerst erkämpfte Freiheit ab, indem man sich diese Jeans anzieht. Und was ich dann auch noch spannend finde, über die ganzen Waschungen, über den ganzen Used-Look, dann auch sich wie noch eine fremdgelebte Geschichte eigentlich überzieht. Die alten Jeans, sag ich mal in den 60er Jahren, die hat man ja noch eigenhändig angewetzt und hatten ganz individuelle Spuren, je nachdem, wie sie jemand getragen hat, was jemand gemacht hat. Jetzt wetze ich mir die Jeans nicht mehr selber ab, sondern ich kaufe die Waschungen auf. Also ich habe wie so eine fremdgelebte Identität, eine fremde Geschichte, die ich mir dann auch noch anziehe mit dieser Hose. Und da sieht man ja ganz offensichtlich, dass dieses Individuellsein, dieses Eigenständigsein, diese Auseinandersetzung auch mit dem, wie ziehe ich mich an, offensichtlich eine große Herausforderung ist. Und nicht nur in der Kleidung, sondern in der gesamten Lebensgestaltung. Und da sieht man an der Jeans wie so eine Rückzugsbewegung eigentlich, dass man ein Stück weit von dieser Verantwortung auch abgibt und von diesem Anspruch abgibt und sich ziemlich breit angleicht. Und dann wie in so einem kleinen verbleibenden Gärtchen Freiheitsgrade nutzt, indem ich sage, habe ich eben körpernahen Schnitt, habe ich eine Stretchform, habe ich eine Antifit, eine Boyfriend-Jeans. Aber dieser kleine Spielraum, den ich nutze, den muss ich nicht mehr legitimieren, so wie ich es heute schon fast legitimieren muss, wenn ich eben keine Jeans anziehe und wenn ich einen Rock anziehe als Frau.
Jeans treibt man heute weniger zum sichtbaren gewisse Haltung zu unterstreichen, sondern es ist einfach bequem und unkompliziert. Eigentlich passt sie fast immer. Jeans ist auf ihrem Weg von der Arbeiterhose zur multifunktionalen Hose geworden.
Es ist Bequemlichkeit in verschiedener Hinsicht. Bequemlichkeit eben auch in der Frage, möchte ich mich mit mir selber auseinandersetzen? Und auch in der Frage, möchte ich für mich selber einstehen mit dem Look, den ich trage? Und da sind ja schon fast Hemmungen zu beobachten, eben keine Jeans zu tragen, weil dann müssen sie sich schon wieder ein Stück weit rechtfertigen, auch für ihr Outfit. Haben sie die Jeans an? Es ist vermeintlich in fast allen Bereichen adäquat. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn gerade diese Auseinandersetzung mit sich selber bedeutet ja auch, sich zu fragen, was passt zu mir, was möchte ich denn eigentlich, wer bin ich denn wirklich und wie möchte ich mich auch selber sehen. Das andere ist die Bequemlichkeit im Sinne von der Pflege, von natürlich der Robustheit von diesem Kleidungsstück. Und auch hier ist die Frage, warum setze ich mich eigentlich nicht stärker damit auseinander, Kleidungsstücke entsprechend auch zu behandeln, zu pflegen selber, zu kombinieren. Es kann ja auch eine Freude sein, sich morgens zu überlegen, was erwartet mich heute an diesem Tag, was habe ich vor, was möchte ich erreichen, worauf freue ich mich, wovor fürchte ich mich vielleicht auch und entsprechend dann seinen ganz persönlichen Look dann auch zusammenzustellen.
Also ist Jeans auch ein widersprüchliches Kleidungsstück. Einerseits will man damit seine Individualität ausdrücken und auf der anderen Seite hat es etwas von einer Uniform, wo nur in Ansätzen, je nach Kombination, eine gewisse Individualität durchblicken lässt. Aber bestimmte Botschaften vermitteln sie nicht mehr, wie in den Zeiten der gesellschaftlichen Umbrüche von den 50er bis Anfangs der 80er Jahre, wo sie für Abenteuer und Lässigkeit, politische Protest, kulturelle Forderungen gestanden ist. Sie ist ganz einfach ein modisches und gleichzeitig zeitloses Teil. Sozusagen ein Freibrief in der Mode.
Ja, ein Freibrief. Und da ist natürlich das Interessante, Freiheiten von äußeren Zwängen heißt ja auch im Endeffekt, ich muss mir meine Regeln selber schaffen. Es ist eine kleine Flucht daraus, im Kleidungsstück eine eigene Bedeutung aufzuerlegen. Die Jeans ist wie ein regelfreier Raum, and anything goes.
Also eine Hose, die für alles und immer geht, wie die Lebensforscherin Monika Kitzmüller sagt. Fast könnte man meinen, dass da damit die Geschichte der Jeans langsam zu Ende gehe, weil sie sich nicht mehr neu erfinden kann. Sozusagen ein Stillstand aufgrund der modischen Individualisierung. Aber so sieht es nicht aus. Sie ist zwar kein eindeutiges Symbol mehr, wo man einer Bewegung einem gewissen Typ zuordnen kann. Sie ist wie ein Chamäleon wandelbar. Jeans ist wie ein T-Shirt und Turnschuhe zu einem globalen Kleidungsstück geworden. Jeans hat sozusagen Karriere gemacht. Sie hat Erfolg mit dem Preis, dass sie eigentlich fast schon banal und vielleicht auch unscheinbar geworden ist. Aber gerade das macht sie als Modeteil interessant. Sie kann sich, egal welchem Modediktat, anpassen. Jeans hat der globale Markt längst erobert. Seit Mitte der 1980er Jahre, wo weltweit jährlich gut 900'000 Millionen Jeans verkauft worden sind, hat sich die Zahl verdoppelt. Heute gehen rund um die Welt gut 1,8 Milliarden Jeans pro Jahr über den Ladentisch. Produziert werden sie Billiglohnländer, in der Türkei, in nordafrikanischen Ländern, vor allem aber im asiatischen Raum. Die Nachfrage ist da und sie steigt noch immer. Das internationale Netzwerk Clean Clothes Campaign nimmt Jeansproduktion unter die Lupe. Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern ist verantwortlich für die Kampagne Clean Clothes in der Schweiz und weiss, wo die meisten Jeans produziert werden.
Also ganz eine grosse Produktionsregion ist natürlich China. Schätzungen gehen davon aus, dass rund die Hälfte von allen weltweit produzierten Jeans in China hergestellt werden. Und aber auch ein sehr wichtiger Produktionsstandort ist Bangladesch, gerade auch für den Markt hier in Europa. Wir haben Schätzungen, wir haben nicht ganz genaue Zahlen, aber Schätzungen, dass rund jede fünfte Jeans auf dem europäischen Markt kommt aus Bangladesch.
In Zahlen gefasst heisst das?
Also ich habe versucht, die genaue Zahl herauszufinden. Ich habe gemerkt, es ist relativ schwierig, wie das häufig ist mit so Statistiken. Ich bin für China, für die Hauptproduktionsregion, bin ich auf 260 Millionen Jeans gekommen. Das wäre rund ein Drittel von der weltweiten Produktion. Für Bangladesch bin ich auf eine Schätzung von 200 Millionen Jeans pro Jahr gekommen. Also was man sicher kann sagen, es geht um sehr, sehr grosse Produktionsmenge.
Der Preis, und das ist die Schattenseite vom Erfolg der Jeans, der Preis zahlen die, die die Jeans machen, die in den Fabriken tagtäglich ihre Arbeit leisten.
Also generell in der Textilindustrie hat man heute wirklich Probleme, die mit zusammenhängen, dass die Leute sehr, sehr lange Arbeitstage haben. Also 12 bis 15 Stunden ist nicht eine Seltenheit, sondern häufig die Regel. Die Leute haben in den allermeisten Fällen ein Einkommen, das deutlich unter dem Existenzminimum ist. Das heisst, selbst wenn sie sehr viel arbeiten, können sie eigentlich ihre täglichen Bedürfnisse nicht decken und müssen sich in sehr vielen Fällen verschulden. Wir haben sehr viele Fälle, die uns bekannt sind, auch, bezüglich Einschüchterung. Also, dass man die Leute wirklich versucht, gefügig zu machen. Das ist ja eine Produktion, die so im Akkord läuft. Sehr häufig sind die so organisiert, dass es so Produktionslinien gibt. Also, jede Person macht nur ein kleines Stück vom Endprodukt. Und in aller Regel haben die Leute sehr, sehr hohe Tagessolls. Das heisst, die müssen wirklich wahnsinnig krampfen, für die Tagessolls zu erreichen. Wir kennen Fälle, wo Leute zum Beispiel drakonische Strafen haben müssen zahlen, weil sie etwas falsch haben genäht. In diesem ganzen Stress und Druck. Und man kann sich vorstellen, 15 Stunden eine Nähmaschine, man wird wahnsinnig müde, oder? Passiert schnell mal ein Fehler. Und das sind natürlich insgesamt Arbeitsbedingungen, wo man wirklich muss sagen, die sind einfach menschenunwürdig. Also das sind Bedingungen, wo ich würde wagen zu behaupten, dass sehr viele Leute hierzulande die gar nicht länger als eine Woche würden aushalten.
Ob auch Kinder unter solchen Arbeitsbedingungen mitschaffen, das ist nicht ganz einfach zum herausfinden.
Weil es ist natürlich so, dass alles versucht wird, für zu vermeiden, dass man Kinderarbeit vorfindet. Das ist ganz klar, das wäre ein riesiger Skandal. Da hat weder eine Markenfirma ein Interesse, also dass so etwas aufgedeckt wird, noch natürlich eine Fabrik, weil natürlich auch die Fabrikbesitzer wissen, wenn man Kinder bei ihnen findet, hat das sehr schnell massive Konsequenzen. Wir gehen generell davon aus, dass Kinderarbeit schon eher zurückgegangen ist jetzt in der Konfektionierung, also dort, wo wirklich genäht wird in den Fabriken. Wir wissen aber natürlich, dass eben Kinderarbeit ja nicht nur damit im engen Sinn zu tun hat, ob ein Kind an der Maschine sitzt, sondern dass es generell auch eine Frage ist, was die Kinder überhaupt für Chancen haben im Leben. Und was wir einfach sehen, ist, dass der heutige Lohn, den die Leute in den Fabriken verdienen, also die Eltern jetzt, von diesen Kindern verdienen, dass halt der so wahnsinnig tief angesetzt ist, dass wirklich das Familienbudget in den meisten Fällen nicht gedeckt werden kann. Und was dann trotzdem dazu führt, dass Kinder zum Beispiel die Schule vorzeitig müssen abbrechen, trotzdem auf irgendeine Art müssen zum Familienbudget beitragen. Vielleicht auch in einer anderen Branche oder ziemlich sicher auch dann, wenn sie 14, 15 sind, genau in so einem tief bezahlten Job landen und zum Beispiel keine Weiterbildungschancen haben.
Also sind Kinder sicher indirekt, aber vielmals eben auch direkt von diesen Arbeitsbedingungen betroffen. 6 Tage pro Woche, 12 bis 15 Stunden pro Tag, Taschen nähen, Säume nähen, Gürtelschlaufen nähen, viel Nivelli Arbeit. Bis so ein Jeans fertig ist, braucht es einen enormen Aufwand. Es gibt viele kleine einzelne Teile zum Zusammennähen. Die werden teilweise von Hand, meistens aber mit der Maschine genäht. Und das ist nicht ungefährlich. Wenn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin stundenlang an so einer Hochgeschwindigkeitsnähmaschine sitzt und den dicken Jeansstoff vernäht.
Das Nähen ist eins. Jetzt bei den Jeans kommen auch noch die Veredelungstechniken, also dass man auch die Jeans natürlich färbt oder dass man spezielle Abrasivmethoden anwendet oder zum Teil auch der Stoff genau nach Designvorgaben einschränzt oder eben Löcher macht etc. Und das ist natürlich alles Handarbeit. Das ist klar, dass sich ganz viele Leute beteiligen und dass sie jetzt auch gerade bei diesen Veredelungstechniken gibt es wirklich zusätzliche massivste Gesundheitsprobleme, die sich die Leute müssen aussetzen. Was jetzt sehr in Mode ist, ist der sogenannte Ausdruck ab Anfang 2000er Jahre. Und man hat sehr grosse Mengen produziert. Und eine der Techniken, wie man das schnell und billig machen kann, ist Sandstrahlen. Das heisst, das sind vorwiegend junge Männer, weil das ist körperlich auch sehr anstrengend. Die haben so wie eine Art wie eine Düse, die sie tragen. Und die tun mit Hochdruck Sand auf den Stoff applizieren, nach bestimmten Designvorgaben. Und es gibt dann so das typische abgewetzte Muster. Und das Problem ist aber natürlich, dass der Sand überall ist, in der Luft. Also das ist eine wahnsinnig hohe Sandkonzentration. Und wir kennen Fälle, wo die Leute nach 3 Monaten erkrankt sind, an sogenannten Silikose. Das ist Staublunge. Das ist eine Krankheit, die man sonst aus dem Bergbau eigentlich kennt, wo die Leute nach 10 bis 20 Jahren an dem erkrankt sind. Das ist eine Lungenkrankheit, die man nicht heilen kann. Sie ist auch progressiv. Das heisst, wenn man mal erkrankt ist, schreitet die fort, die Lungenkapazität nimmt ab. Und weil man die Technik so breit hat eingesetzt in der Textilindustrie, müssen wir wirklich heute leider davon ausgehen, dass Tausende von jungen Männern von dem betroffen sind. Wir wissen viel von der Türkei. Das ist eigentlich dort, wo man als erstes überhaupt die Verbindung gemacht hat, Silikose und Sandstrahlen. Man hat sehr oft in medizinischen Diagnosen vorher gemeint, dass sie irgendwelche andere Lungenerkrankungen, also Tuberkulose ist zum Beispiel ein Bild, das man recht schnell verwechseln kann. In der Türkei hat man aber nachweisen, dass es wirklich Silikose ist. Und in der Türkei allein wissen wir von über 1200 Erkrankungsfällen, von über 50 Personen, die bereits verstorben sind. Und wir gehen von einer Dunkelziffer von bis zu 10'000 Erkrankungsfällen aus, allein in der Türkei. Und in der Türkei hat es dann eine Kampagne gegeben von lokalen Gewerkschaften, die es geschafft haben, dass man die Technik verboten hat in der Türkei selber. In der EU ist sie, abgesehen davon, seit den 60er Jahren verboten, weil man nämlich schon weiss, dass es gefährlich ist. Was leider dann passiert ist, ist, dass die Textilindustrie weitergewandert ist und die Produktionen ausgelagert hat in Länder wie China und Bangladesch. Und dort sehen wir heute, dass sich wirklich die ganze Geschichte, die Tragödie eigentlich wiederholt, was man von Türkei her kennt. Wir haben Recherchen gemacht in Bangladesch, wir haben diverse Sandstrahlabteilungen vorgefunden. Zum Teil war es schon so, dass vielleicht Fabriken gewusst haben vom Einkäufer, dass sie eben nicht mehr sandstrahlen dürfen. Unsere Kampagne hat ja auch bewirkt, dass bis jetzt über 40 Modefirmen gesagt haben, sie wollen auf die Technik verzichten. Das ist eigentlich sehr, sehr positiv. Es hat eben vor Ort zum Teil dazu geführt, dass die Fabriken gewusst haben, sie dürfen nicht mehr sandstrahlen. Aber was zum Beispiel passiert ist, ist, dass sie sehr kurze Lieferfristen oder sehr enge Preiskalkulationen hatten, was dann trotzdem dazu geführt hat, dass sie eben nicht auf eine aufwendigere Methode umgestiegen sind, sondern wieder heimlich Sand gestrahlt haben. Oder was wir auch vorgefunden haben, ist, dass im gleichen Raum eine alternative Technik, also zum Beispiel mit Schleifpapier, die Jeans behandelt worden, aber daneben jemand Sand gestrahlt hat für eine andere Marke. Das nutzt natürlich auch nichts, weil dann sind die Leute genau gleich dem Staub ausgesetzt. Und was wir wirklich einfach erschreckenderweise haben festgestellt, dass sehr, sehr wenig Wissen da ist über den Zusammenhang mit Silikose und dass wir zum Teil die Arbeiter besänftigt haben, weil sie gesagt haben, ja, ich habe Probleme mit Schnaufen, ich muss immer husten, es ist alles verhockt. Dass man zum Beispiel gesagt hat, vom Management her, dass, ja, iss jeden Tag eine Banane, dann ist das schon gut, dann wirst du wieder gesund. Und also wirklich so schockierendes Unwissen eigentlich auch, wie wirklich schädlich und eben bisher zu tödlich, dass die Technik ist.
Nebst den gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen hat die Jeansproduktion immer noch auch Folgen für die Umwelt. Nochmal Christel Luginbühl, die verantwortlich ist für die Clean Clothes-Kampagne in der Schweiz.
Also das ist natürlich unterschiedlich, je nach Land, Produktionsstandort, man hat grosse Färbereien. Ich denke, was man generell sagen kann, ist wirklich, dass Jeans sehr hohen Wasserverbrauch haben, und zwar vom Anbau, vom Rohstoff, also von Baumwolle bis zum Endprodukt. Schätzungen gehen von 8'000 bis 12'000 Liter pro Paar Jeans aus. Also es sind wahnsinnige Mengen an Ressourcen, die man da braucht. Man braucht gerade im Baumwollanbau auch sehr, sehr viel Insektizid. Man geht davon aus, dass ein Viertel von allen Insektiziden, die weltweit eingesetzt werden, auf den Baumwollplantagen eingesetzt werden. Also massiv viel Chemie schon dort. Und Schätzungen gehen davon aus, dass man ungefähr ein Pfund Chemikalien braucht, für ein paar Jeans zu färben. Also man redet wirklich von wahnsinnig grossen Mengen. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, zum einen, ob zum Beispiel das Wasser gewaschen wird und in einen geschlossenen Kreislauf kommt in der Fabrik. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man Situationen, dass ganze Landstriche verseucht sind, dass zum Beispiel das Kulturland, das Ackerland von ganzen Familien oder sogar Dörfern flussabwärts unbrauchbar wird. Ihre Fabrik selber ist eine grosse Frage und eine grosse Herausforderung, wie das Leute mit diesen Chemikalien hantieren. Was wir sehr häufig sehen, ist, dass die Leute nicht genügend ausgerüstet sind mit Schutzausrüstung. Also, dass man zum Beispiel Arbeiterinnen antrifft, die statt mit Händen, mit blossen Händen Chemikalien auswaschen und natürlich entsprechende Hautreaktionen haben. Was aber auch häufig leider der Fall ist, dass es zwar vielleicht so Schutzanzüge gibt oder Schutzausrüstung in der Fabrik, dass man es aber dann nur rausgibt und vornimmt, wenn ein Kontrolleur kommt und nicht im Alltag. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, wenn man jeden Tag viele Stunden mit Chemikalien hantiert, hat das einfach gravierende gesundheitliche Auswirkungen, die Leute nähren. Nebst dem, dass sie sich dem müssen aussetzen, in vielen Fällen wirklich auch nicht das Geld haben, für sich medizinisch zu betreuen.
Der Kreislauf von einer Jeans fängt auf dem Baumwollfeld an. Wenn man von der Menge von Baumwolle redet für die Jeansproduktion, redet man von gut 1,5 Millionen Tonnen Baumwolle, die pro Jahr für Jeans verarbeitet wird. Und es braucht gut 38 Milliarden Kubikmeter Wasser für die jährliche Jeansproduktion. Dazu kommt, dass das Produkt Jeans von seiner Entstehung bis in den Kleiderschrank der Konsumenten einen langen Weg zurücklegt und manchmal fast um die ganze Welt reist.
Also China ist natürlich einer der weltweit grössten oder grössten Baumwollproduzenten. Das heisst, jetzt bei den Jeans, die auch in China sehr häufig produziert wird, kann es natürlich sein, dass das einfach innerhalb am Land wandert, also vor Baumwolle Anbau, das wird gepflückt, das wird entkernt, es werden Fäden gemacht daraus, es wird ein Stoff gewoben, es kommt eben in Färberei, Zuschneiderei und wird dann genäht. Es kann aber in anderen Produktionskötten auch so sein, dass Baumwolle aus dem einen Land kommt, wird in ein anderes verfrachtet, um zu Stoff verarbeiten, in ein drittes für zum Zusammennähen und dann auch wieder zurück in ein viertes, was dann schlussendlich verkauft wird. Also grundsätzlich kann man sicher sagen, die Textilindustrie ist global präsent. Es sind sehr viele Länder, sind irgendeiner Form involviert in diese Industrie. Und es ist eine Industrie, die auch wahnsinnig flexibel ist. Man kann das beobachten über die letzten Dekaden, wo man wirklich genau sehen kann, dass die Textilindustrie eigentlich der billigste Produktionsstandort nachgewandert ist und wo man wirklich so die Bewegung eigentlich nachvollziehen kann.
Tatsache ist, die Textilindustrie und damit auch die Jeansproduktion ist prägt von einem weltweiten Netz mit internationaler Arbeitsteilung, von Ausnutzung und Umweltbelastung. Das ist die düstere Seite der Jeans, ein modischer Lieblingsteil von vielen und einstiges Symbol gegen den Konformismus der 50er Jahre und vom Protest der 60er und 70er Jahre. Aber man kann den Kreislauf auch verändern.
Etwas, was wirklich ganz wichtig ist, ist Transparenz herzustellen. Weil wir gehen wirklich davon aus, wenn man ein Problem nicht kennt, kann man ein Problem auch nicht beheben. Also was wir wirklich fordern, ist, dass Firmen, dass die ihre Produktionsstandorte offenlegen und auch selber überhaupt wissen, was produziert wird. Wir wollen natürlich aber auch Transparenz herrschen im Preismodell. Also wir gehen von einer Schätzung aus, dass ein halbes bis 3% vom Endverkaufspreis das ist, was in Arbeitskraft investiert wird in den Fabriken. Also das ist enorm, enorm wenig. Das ist im Rappenbereich. Und dazu muss man noch sagen, dass natürlich das nicht der Lohn ist, den eine Person selber überkommt, sondern das ist der Lohn pro Stück. Und an einem paar Jeans arbeiten vielleicht 50 Leute, oder? Also es wird dort noch aufgeteilt. Und es ist wirklich so, wir sehen das jetzt auch von unseren Beobachtungen her, jetzt mit der Finanzkrise, die Marge, die die Fabriken haben, die wird in der Regel sehr, sehr dünn gehalten und noch gegen abgedrückt. Und wirklich der Löwenanteil, also bis zu 80% bleibt eigentlich bei Markenfirmen und Detailhandel. Natürlich sind hier die Löhne höher, natürlich ist der Standort hier teurer, aber es ist trotzdem so, dass die Preisstruktur sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also ich glaube, viele Firmen haben schon gemerkt, dass jetzt von Konsumentinnenseite her so Anforderungen kommen. Es ist so, dass mehr Leute nachfragen, wie die Sachen produziert worden sind, dass mehr verlangt wird, dass sie ökologisch und sozial nachhaltig sind, produziert worden.
Und das sehe ich doch schon mal ein positives Zeichen, sagt Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern. Die Verantwortliche für die Clean Clothes-Kampagne der Schweiz weiss, dass viele Konsumenten meinen, dass so eine Jeans teurer würde, wenn sie fair und nachhaltig produziert wäre. Aber das, sagt sie, das bewege sich nur in einem kleinen Bereich.
Das ist so eine Sache mit dem Endpreis. Wir haben es mal versucht auszurechnen, wie viel das ausmachen würde. Natürlich ist das eine Schätzung, aber wir sind bei ein paar Jeans auf 16 Rappen gekommen, wo man mehr zahlen an Lohn, damit die, die es machen, einen existenzsichernden Lohn hätten. Also wir reden von wahnsinnig kleinen Beträgen. Oder? Das muss überhaupt nicht sein, selbst wenn Konsumentinnen das hier würden zahlen, würde es unserem Portemonnaie nicht wehtun. Das sind so kleine Beträge. Aber in den Produktionsländern wäre es natürlich der grosse Unterschied zwischen einem Leben in Armut und einem Leben in Würde. Und von dem her ist es eigentlich umso unverständlicher, dass grosse Firmen einfach so die Rappenspalterei machen und die Gewinnoptimierung und bis heute einfach in den allermeisten Fällen einen Existenzlohn verweigern. Also wenn man jetzt natürlich statt konventioneller Baulen Bio-Baulen nimmt, wo noch fair gehandelt ist, ist es vielleicht nochmal 20 Rappen teurer. Aber wir reden in keinem Fall von massivsten Preisaufschlägen. Wir reden ganz sicher nicht von einer Verdoppelung des Preises oder irgend so etwas. Wir reden von kleinen Beiträgen in einem Bereich, was uns Konsumentinnen und Konsumenten nicht wehtun würde.
Fragt sich, was man als Konsument oder Konsumentin kann dazu beitragen kann, um die Situation zu verbessern.
Sich versuchen zu informieren, was man weiss über die verschiedenen Marken, wie engagiert die sind. Ich glaube aber ganz grundsätzlich ist es so wichtig, dass man sich wirklich überlegt, wie will ich eigentlich konsumieren, also wie häufig, was brauche ich genau. Viele machen das ja im Food-Bereich und eigentlich im Modebereich ist es auch gut, wenn man sich das überlegt und wirklich auch aktiver versucht, den Konsum zu gestalten. Jetzt gerade im Jeans-Bereich sehen wir doch, wir haben Ende 2010 die Kampagne lanciert zum Stopp für Zahnstrahltechnik. Und wir sehen doch, dass in den letzten zwei Jahren haben über 40 Markenfirmen gesagt, sie sagen, das verbieten in ihren Produktionskette. Natürlich ist jetzt die grosse Frage vor Umsetzung. Aber immerhin, es hat schon auch gezeigt, was Kampagnen bewirken können. Also insofern bin ich schon zuversichtlich, dass wir Sachen bewegen können.
Etwas bewegen und verbessern. Wer weiss, vielleicht wird Jeans nach ihrer langen, wechselvollen Geschichte in Zukunft wieder zu einem Symbol und schreibt ihre Geschichte weiter als Hose, die für nachhaltige und faire Produktion steht.
Jeans von der Arbeiterhose zu der Allzweckhose. Das war der Doppelpunkt von der Simone Meyer. Die Sendung können Sie nachhören oder abladen und als Podcast haben unter srf1.ch. Oder Sie bestellen die Doppelpunkt-Sendung als CD im Internet unter der Adresse srfshop.ch.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.